Diese Woche hatten wir die Freude, auf Camp Impact eine kleine Freizeit durchzuführen für Teenager. Unser Thema war die Furcht. Und zumindest zwei von euch haben das Buch Überrascht von der Furcht gelesen. Und wir durften dann den Teilnehmern, jedem, der wollte, konnte ein Exemplar dieses Buches mit nach Hause nehmen. Es gibt Gott wohlgefällige Furcht, es gibt die natürliche Furcht. Es ist gut, dass es die Furcht gibt. Wenn wir keine Furcht hätten, würden wir uns vielleicht von einer Klippe runterschmeißen und erwarten irgendwie, dass die Engel uns fangen. Nein, also wir sollten einen Respekt vor der Schwerkraft haben und vor Feuer und vor verschiedenen Dingen. Es gibt aber auch eine Furcht vor Menschen und diese ist sündhaft, weil wir dann die Menschen vor Augen haben und nicht Gott. Als ich mir aber überlegt habe, wie kann man die Furcht in Worten fassen, kamen mir die Worte aus der Bibel vor Augen haben. Es heißt an einer Stelle, dass die Menschen Gott nicht furchten, sie hatten Gott nicht vor Augen. Und wenn wir vor Menschen Furcht haben, dann sind es die Menschen, die uns vor Augen sind. Wen hast du vor Augen? Wenn die Menschen für dich zu groß sind, dann ist Gott klein. Wenn für dich aber Gott groß ist, dann sind die Menschen klein. Ich denke, das hilft ein bisschen. Einer, der vor einigen Jahren hier in der Gemeinde war, ein Kanadier, pflegt zu sagen, dass die Furcht Gottes das richtige Denken über Gott ist. Einfach die richtigen Gedanken. Manchmal gibt es Situationen, wo wir vor Gott Angst haben sollten. Viele Menschen wollen das nicht hören. Sie streiten es ab. Aber weißt du was? Unser Gott ist ein verzehrendes Feuer. Und wenn du dich daneben benimmst, solltest du schon vor ihm Angst haben. Selbst bei Christen wäre es vielleicht gesünder, vor Gott Angst zu haben, als überhaupt keine Beachtung Gottes zu haben. Ananias und Sapphira in Apostelgeschichte 5, die haben Gott nicht gefürchtet. Sie hatten keine Scheu zu lügen und damit haben sie auch Gott, den Heiligen Geist, belogen. In 1. Korinther 11 steht auch, dass ein Mensch sich überlegen sollte, der soll sich prüfen, wenn ein Mensch keine Furcht davor hat, keinen Respekt, also keine besondere Achtung vor diesem Mal des Herrn, dann hat er auch nicht die richtige Sicht von Gott. Und es heißt, aus diesem Grund sind manche unter euch krank. Manche sogar sind entschlafen. Da würde ich sagen, ist die Furcht nicht verkehrt. Aber, es gibt hier Kinder, vielleicht habt ihr ein bisschen Angst Furcht vor Papa. Ich hoffe, dass eure Beziehung sich aber zu einer anderen Beziehung entwickelt. In der Kindheit hat man vielleicht davor Angst, wenn ich mich nicht benehme, wird Vati es zu Maßnahmen ergreifen, die vielleicht unangenehm sind. Ob das Stubenarrest ist oder was es sonst sei. Stubenarrest finde ich in der Bibel nicht, aber andere Dinge schon. Und vielleicht hast du doch Angst vor Papa. Aber ich hoffe im Laufe deines Lebens, dass deine Beziehung zu Papa, zu deinem Vater, sich so entwickelt, dass du nicht aus der Angst so sehr motiviert bist, sondern aus der Liebe. Du liebst ihn zu sehr, als dass du ihn kränken würdest wollen. Ja, auch bei Gott ist es so, ein Mensch, der keine väterliche, söhnliche Beziehung, kindliche Beziehung zu Vater hat, wird vielleicht eher durch die Angst motiviert werden. Aber wenn die Beziehung stimmt, dann ist man durch die Liebe und durch die Ehre motiviert. Man möchte für den Vater auch eine Ehre sein. Gott sagt, wenn ich ein Vater bin, wo ist meine Ehre? Und in dem Buch Sprüche, in Kapitel 29, Vers 25 steht, Menschenfurcht ist ein Fallstrick. In einer anderen Übersetzung könnte es vielleicht heißen, stellt einen Fallstrick. Aber Sprüche 29, 25, Menschenfurcht ist ein Fallstrick. Wer aber auf den Herrn vertraut, der ist geborgen. Wenn du vor Menschen Angst hast, dann bist du in Gefahr. Aber wenn du den Herrn vertraust, dann bist du in Sicherheit, dann bist du geborgen. Und ich möchte zu euch heute über einen praktischen Fall reden. Nein, wir könnten das ein Fallbeispiel nennen. Simon Petrus. Es gibt in der Bibel vielleicht zahlreiche Beispiele von Menschen, die wegen der Menschenfurcht sich zu bösen Taten hinreißen ließen. Ich weiß nicht, ob Aaron dazu gezählt sein kann, denn es steht nicht da, ich habe nicht nachgelesen, aber ich erinnere mich nicht daran, dass es heißt, dass er vor den Menschen Furcht hatte. Aber er ließ sich dazu verleiten, ein goldenes Kalb anzufertigen. König Saul sagte von sich, dass er das Volk fürchtete. 1. Samuel 15, 24. Und deshalb Gott ungehorsam war. Pilatus ließ Jesus hinrichten, denn er fürchtete um seine politische Macht. Es heißt da nicht unbedingt, dass er sich gefürchtet hat, aber sobald sie gesagt haben, wenn du diesen freilässt, Johannes 19, Vers 12, so bist du kein Freund des Kaisers. Ja, was hatte das zu bedeuten? Du wirst deine politische Stelle verlieren. Und wenn man in der Geschichte liest, da stellt man fest, Pilatus war knapp dran, schon zwei oder dreimal den Kaiser zu kränken. Er wurde sogar nach Rom zitiert, aber der Kaiser, der ihn dahin zitiert hat, starb, als Pilatus unterwegs war dahin und er kam mit dem Leben davon. Aber ja, das war eine ernsthafte Bedrohung. Die Juden wussten das und wussten es auch anzuwenden. Und haben ihn dadurch unter Druck gesetzt. Menschenfurcht hat für ihn einen Fallstrick gestellt. Einige Male wollten aber auch böse Menschen Jesus schon früher hinrichten. Aber sie fürchteten das Volk. In dem Fall kam die Menschenfurcht, könnte man vielleicht sagen, einem zugute. Gut, es war noch nicht die richtige Zeit. Das heißt, seine Stunde war noch nicht. Aber wegen Menschenfurcht haben sie ihn nicht ergriffen, weil sie dachten, sie würden von dem Volk gesteinigt werden. Wenn sie Jesus attackieren würden, würden seine Anhänger sie attackieren. Menschenfurcht hat sie davon abgehalten. Aber oft ist die Menschenfurcht dann zum Verhängnis, verleitet uns eher in die Sünde, anstatt dass sie uns davon abhält. Es sei denn, du vielleicht gute Freunde hast und dann könnte man vielleicht sagen, ich mache das nicht, denn ich will nicht negativ auffallen bei meinen Freunden. Ich hoffe, ihr ja stellt eure Freunde unter einen guten Zwang, Gruppenzwang. Aber natürlich sollte unsere Motivation nicht die Menschenfurcht sein, sondern die Gottesfurcht. Was es heißt, vor den Menschen sich Jesus oder Jesu zu schämen, das ist auch eine Art, Menschenfurcht zum Ausdruck zu bringen, wollen wir jetzt sehen. Menschenfurcht kann bedeuten, dass man sich vor jemandem oder vor seinen Aussagen auch schämt. Das heißt, wer sich von den Aussagen einer anderen Person distanzieren will, der schämt sich sein. Dies spürt man viel mehr, wenn man mit der Person in einer Beziehung steht. Aber schämen ist es so oder so. Ich weiß noch, wie es hier in Magdeburg eine Bibelausstellung gegeben hat. Die hat es mittlerweile dreimal, glaube ich, gegeben. Sollte es auch nächsten Sommer vielleicht wieder geben. Es wurde in der Zeitung gebeten, wer eine alte Bibel hat, sie zu einer gewissen Zeit zur Ausstellung zu bringen. Dann wurden die Bibeln miteinander verglichen und die Besitzer wurden gebeten, sich mit ihren Bibeln fotografieren zu lassen in der Gruppe. Ich weiß noch, wie eine Frau sich hinter ihrer Bibel verstecken wollte, damit ihr Gesicht in der Zeitung nicht in Verbindung mit der Bibel gebracht werde. Offensichtlich wollte sie nicht von ihren Kollegen oder Freunden mit dem frommen Buch gesehen werden und von ihnen ausgelacht werden. Es war eigentlich traurig. Sie schämte sich, obwohl sie eigentlich zu Gott offensichtlich keine Beziehung hatte. Meistens lassen wir uns nicht einmal in solche Situationen hineinbringen, wenn wir damit nichts zu tun haben wollen. Anders ist es aber, wenn Papa etwas sagt, wodurch der Sohn oder die Tochter in Verlegenheit gebracht wird. Dann sagt das Kind, Papa oder ach Mama. Am liebsten würde man einfach verschwinden. Man will sich von, in dem Situation, dem Elternteil distanzieren. Man schämt sich sein. Es hat einen Menschen gegeben, der sich mit Jesus identifizieren wollte, besonders dann, wenn es so aussah, als würde Jesus die Königsherrschaft antreten. Dann musste ihm aber verboten sein, es den Menschen zu sagen. Wir haben diese Stelle vor wenigen Monaten gehabt, aber ich will euch ermutigen, sie noch einmal aufzuschlagen, und zwar Markus 8. Markus Kapitel 8, die Verse 29 bis 38, und ich werde so nach und nach diese Stelle lesen, ab Vers 29. Markus 8, ab Vers 29. Und er sprach zu ihnen, ihr aber, für wen haltet ihr mich? Da antwortete Petrus und sprach zu ihm, du bist der Christus. Und er, Jesus, gebot ihnen ernstlich, dass sie niemand von ihm sagen sollte. Zu dieser Zeit noch nicht. Also unter dem Begriff Christus, verstanden sie den verheißenen König Israels, den Sohn Davids, der ewiglich auf dem Thron Davids herrschen sollte, der von dem in der Schrift vieles von einem Königreich stand und von einer Herrschaft über die Nationen und über die Könige der Erde. Wir lesen aber weiter, Vers 31, und er fing an, sie zu lehren. Der Sohn des Menschen müsse viel leiden und von den Ältesten und den obersten Priestern und Schriftgelehrten verworfen und getötet werden und nach 3 Tagen wieder auferstehen. Und er redete das Wort ganz offen. Da nahm Petrus ihn beiseite und fing an, ihm zu wehren. Er aber wandte sich um und sah seine Jünger an und ermahnte den Petrus ernstlich und sprach, weiche von mir, Satan, denn du denkst nicht göttlich, sondern menschlich. Satan heißt Gegner oder Widersacher. Petrus hatte sich zum Gegner des göttlichen Plans für Jesus gemacht oder ja zum Gegner erklärt. Wenn dies schon bei den Jüngern der Fall sein würde, so würde es auch unter der Volksmenge ein Problem sein. Jesus wollte nicht nur ihre Vorstellung bezüglich seiner selbst, sondern auch ihre Einstellung bezüglich ihrer selbst korrigieren. Und er rief die Volksmenge, Vers 34, samt seinen Jüngern zu sich und sprach zu ihnen, wer mir nachkommen will, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Also sagte er quasi, wenn ihr denkt, meine Nachfolge wird pure Freude sein, so müsstet ihr es euch anders überlegen. Mir nachzufolgen heißt, die Bereitschaft auf sich zu nehmen, Kritik, Beschuldigung, Unbeliebtheit, Schmach, Peinlichkeit, Schmerz und sogar den Tod auf sich zu nehmen oder zumindest in Kauf nehmen. Vers 35, denn wer sein Leben retten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert um meinetwillen und um des Evangeliums willen, der wird es retten. Denn was wird es einem Menschen helfen, wenn er die ganze Welt gewinnt und sein Leben verliert, seine Seele, sein Leben verliert? Oder was kann ein Mensch als Lösegeld für sein Leben geben? Denn wer sich meiner und meiner Worte schämt unter diesem ehebrecherischen und sündigen Geschlecht, dessen wird sich auch der Sohn des Menschen schämen, wenn er kommen wird in der Herrlichkeit seines Vaters mit den heiligen Engeln. Die jüdische Gesellschaft war im Großen und Ganzen nicht ehebrecherisch im Sinne von Unzucht. Sie war zwar sündig, aber ihre Treulosigkeit hatte damit zu tun, dass sie selbstgerecht, selbstinteressiert und heuchlerisch waren, anstatt bußfertig, an Gottes Ehre interessiert und transparent, offen vor Gott über ihre Schuld. Nachdem Petrus verstanden hatte, wer Jesus ist, und er ist der Christus, der verheißene König, musste er dennoch vom Herrn Jesus ernstlich ermahnt werden, weil er nicht göttlich, sondern menschlich gedacht hatte. Aber worin waren Petrus und Jesus verschiedener Meinung? Petrus wusste, du bist der Christus, der Gesalbte. Du bist der von Gott verheißene König. Jesus wusste, dass der Wille Gottes ihn vor dem Thron hin zum Kreuz führen würde. Petrus wollte, dass Jesus direkt zum Thron geht und nicht, dass er zuerst ans Kreuz geht. Göttlich denken, Vers 33, heißt Selbstverleugnung, Vers 34, heißt Bereitschaft zum Leiden und Christus nachzufolgen. Das heißt, das Leben um Christi willen und um des Evangeliums willen zu verlieren, so heißt es da, es nicht für sich selbst und für die Sünde zu verbringen, Vers 35. Nun, wenn ich hier stehen würde und predigen würde, komm zu Jesus, so wird dein Leben nur Freude pur sein. Du wirst gesund, reich, glücklich, wirst keine Probleme haben, wirst herrschen hier auf Erden und wirst über übernatürliche Kräfte verfügen, so würdest du aus Selbstsucht eventuell und für die Vorteile für dich in diesem Leben zu Christus stehen wollen. So beschreibt der Herr Jesus Christus es aber nicht. Menschlich denken heißt, das Leben für sich erhalten. Petrus Ansicht war eine entgegengesetzte Ansicht, eine satanische, entgegengesetzte Ansicht. Deshalb nannte Jesus ihn auch Satan, Gegner, Widersacher. Jesus nachzukommen bedeutet, dass man welche Gesinnung haben muss? Die der Selbstverleugnung. Die Bereitschaft, im Willen Gottes zu leiden, wird hier in den Versen 35 bis 38, okay, eine Frage, wird hier differenziert zwischen ergebenen und nicht ergebenen Christen oder zwischen Christen und Nichtchristen? Nun, zu dieser Zeit hat es noch keine Christen gegeben. Erst in der Apostelgeschichte hießen die Jünger Christen. Was ich aber meine ist, Jesu Nachfolger, sind das jetzt wiedergeborene Menschen, die ewiges Leben haben? Wird hier zwischen Seligen und Nichtseligen differenziert? Oder Seligen und Seligen? Seligen, die Gott ergeben sind und Selige, die Gott nicht so ergeben sind. Es ist eine schwierige Frage eigentlich. Wer schämt sich an dieser Stelle? Nun, es ist schwer. Petrus wollte sich nicht mit dieser Lehre identifizieren. Und wir würden sagen, er war aber ein Nachfolger Jesu. Er war im Sinne von heute Christ. Aber was Jesus ihm klar machen möchte, ist, ein echter Nachfolger denkt nicht so. Ein echter Christ kann nicht so denken oder darf nicht so denken. Gibt es Christen, die, wieder eine schwierige Frage, gibt es Christen, die nicht Nachfolger sind? Okay, es gibt Namenschristen, aber gibt es dann wirklich wiedergeborene Christen, die nicht Jesu Nachfolger sind? Ist nicht die fehlende Bereitschaft, ein Nachfolger Jesu zu sein, ein Hinweis darauf, dass man kein echter Christ ist? Es ist, ich gebe zu, das ist schwierig. Und vielleicht wirst du sagen, nee, ich glaube schon, dass es also zwischen Christen und Christen differenziert wird. Ich möchte aber Philipper 3, 7 bis 9 lesen. Philipper 3, die Verse 7 bis 9. Ich fange schon an, um der Zeit willen. Philipper 3, 7. Aber was mir Gewinn war, das habe ich um des Christus willen für Schaden geachtet. Ja, wahrlich, ich achte alles für Schaden gegenüber der alles übertreffenden Erkenntnis Christi Jesu, meines Herrn, um dessen Willen ich alles eingebüßt habe, und ich achte es für Dreck, damit ich Christus gewinne und in ihm erfunden werde, indem ich nicht meine eigene Gerechtigkeit habe. Paulus sagt, er hat alles Eigengerechtigkeit aufgegeben, damit er Christus gewinne. Das Kreuz ist absolut notwendig. Wenn man versucht, irgendwie selig zu sein und meidet das Kreuz, dann hat man nicht alles aufgegeben, was man aufgeben muss, um bei ihm oder von ihm erfunden zu werden in der göttlichen Gerechtigkeit. Auch in Lukas 14, und ich schlage diese Stelle nicht auf, aber ihr könnt es, wenn ihr wollt. Lukas 14 ab Vers 25, da gibt es 11 Verse, 25 bis 35, und da ist die Rede davon, dass man die Kosten berechnen muss. Will man Jesu Nachfolger sein, dann muss man sich aber überlegen, was wird das kosten? Und Kosten sind teuer, Kosten sind manchmal unangenehm. Seid ihr in letzter Zeit im Laden gewesen? Ihr wisst ja ein bisschen davon. Sich Jesus zu schämen oder sich Jesu zu schämen bedeutet, dass man sich nicht zu ihm bekennt. Zu seinem Plan, zu seiner Person, zu seiner Lehre. Man distanziert sich von Jesus. Man nimmt von ihm und von seiner Lehre Abstand. Nun, ihr habt vielleicht gedacht, ja, aber die Menschen, die nicht Christen sind und die sich überhaupt nicht zu Christus bekennen, die schämen sich seiner nicht. Ja, sie schämen sich doch sein, aber wir merken es nicht so sehr. Wir fühlen diese Spannung, wir fühlen diesen, ja, sie schämen vielmehr, weil unser Gewissen sagt, du musst zu ihm stehen. Ein Mensch, der ihn verwirft, der schämt sich sein, aber wir erwarten nichts anderes von ihnen. Aber die Tatsache, dass sie sich nicht zu ihm zählen lassen, dass sie von ihm Abstand nehmen, ist ein Ausdruck dessen, dass sie sich vor ihm schämen. Man sollte sich schämen, wenn man sündig ist. Aber was passiert in unserer Gesellschaft? Schämt man sich der Sünde? Nein, man rühmt sich der Sünde. Man ist darauf stolz, spricht von Pride, wo man eigentlich von der Schande und von, ja, davon sprechen sollte, ich schäme mich. Aber heutzutage sagt man, schäme dich, wenn du gegen die Sünde stehst. Du sollst dich schämen. In so einer Gesellschaft leben wir heutzutage. Aber ein Mensch, der eine göttliche Gesinnung hat, wird sich schämen, dass er sündig ist. Man sollte sich schämen, wenn man selbstgerecht ist. Sollte man eigentlich, wenn man sagt, aber ich bin ein guter Mensch. Davor sollte man sich auch schämen. Der Herr Jesus Christus sagte in der Bergpredigt, na, glückselig sind die Armen im Geist. Sie haben eine niedrige Gesinnung. Aber heute wird man beschämt, wenn man die Sünde nicht gutheißt. In Römer 6, 21 steht, es gibt Dinge, worüber wir uns jetzt schämen. Römer 6, 21. Wenn wir zurückschauen aus der Sicht eines wiedergeborenen Christen, schämen wir uns mancher Dinge, die wir früher getan haben, die wollen wir am liebsten vergessen und gar keinem sagen. Also welchen Gewinn hat man von den Dingen, derer man sich jetzt schämt, steht in Römer 6, 21. Und in Jeremia 6, 15 heißt es, haben sie sich geschämt? Nein, sie haben sich gar nicht geschämt. Und wir sehen hier dieses Thema, dieses wiederkehrende oder wiederholende Thema in der Bibel. Ist es möglich, als Christ sich vor Christus zu schämen? Ja, ist es. Also, was ich schon mit Nachdruck sagen will, ist, Ein Mensch, der von Jesus Christus Abstand nimmt, ist für meine Begriffe kein Christ. Also wer ständig sich nicht mit Christus identifiziert. Römer 10 spricht davon, dass du in dem Herzen glaubst, aber du bekennst schon mit den Lippen. Es ist möglich, dass man an Jesus Christus glaubt, aber bekennt ihn nicht. Es hat in dem Neuen Testament welche gegeben, der seinen Leichnam erbeten hat. Vielen Dank. Ich wollte fragen, ob ihr wisst, denn ich wusste es nicht. Ja, genau, Josef, der ging hin, der war ein Nachfolger oder er war überzeugt von Jesus, aber er war heimlich, ein heimlicher Jünger. Auch Nikodemus war so ähnlich. Es hat welche gegeben. Das heißt, es hat einige Priester, glaube ich, gegeben, die an ihn glaubten, aber sie bekannten ihn nicht, weil ihnen das Lob der Menschen wichtiger war als das Lob Gottes. Menschenfurcht wieder. Seht ihr, es muss ja nicht immer heißen Menschenfurcht, kann es aber sein. Aber in 2. Timotheus 1,8 sagt Paulus dem jungen Timotheus, dass er sich nicht Christi schämen sollte. 2. Timotheus 1, Vers 8. So schäme dich nun nicht des Zeugnisses von unserem Herrn, auch nicht meinetwegen, der ich sein Gefangener bin, sondern leide mit für das Evangelium in der Kraft Gottes. Ich denke, ja genau, in Vers 12 im selben Kapitel heißt es, aus diesem Grund erleide ich dies auch, aber ich schäme mich nicht. Leiden und sich schämen stehen beieinander, denn ich weiß, an wen ich glaube. Und Gott schämt sich nicht, unser Gott genannt zu werden. Jesus schämt sich nicht, unser Retter zu sein, Hebräer 2,11 und Hebräer 11, Vers 16. Es ist ja möglich, dass wir Christen sind und uns dennoch schämen. Aber das dürfte nicht der Dauerzustand sein. Das dürfte nicht, ja, die Regel sein. Nun, zu welchem Zeitpunkt schämt sich aber der Sohn des Menschen unser? Ist es bei der Entrückung? Oder ist es zu einem späteren Zeitpunkt? Das heißt, er wird sich schämen, der Sohn des Menschen wird sich schämen, wenn er in der Herrlichkeit seines Vaters kommt mit den heiligen Engeln. Manchmal bringen die Christen die Entrückung mit dem zweiten Kommen oder der Erscheinung Jesu Christi in Macht und Herrlichkeit durcheinander. Ich glaube, dass dies sich beruft auf die Wiederkehr des Herrn, aber nicht in den Wolken oder in der Luft, sondern zur Erde, um sein Reich hier aufzustellen und um die Welt auch, wo es nötig ist, zu richten. Er kommt, um zu richten und zu regieren. Es heißt in 2. Thessalonicher 1,10, er kommt, um verherrlicht zu sein in seinen Heiligen. Und Matthäus 25 spricht davon, er kommt in seinem Reich. In welcher Situation schämen sich die Menschen? Es heißt, wer sich meiner schämt, mitten in diesem ehebrecherischen und sündigen Geschlecht. Da könnte man vielleicht denken, dass man sozusagen ein Fremder ist in der Gesellschaft. Man ist mitten in der Gesellschaft und schämt sich. Aber du kannst inmitten eines Geschlechts sein, eines sündhaften und ehebrecherischen und dazu gehören. Ich glaube nicht, dass der Herr sagen will, du schämst dich, obwohl du umgeben bist von einer Gesellschaft, die einer anderen Meinung ist. Aber ich denke, dass er Bezug genommen hat auf ungläubige Menschen, die auch ein Teil dieser Gesellschaft sind. Und wie gesagt, die Juden waren im Großen und Ganzen nicht die, die fremdgegangen sind in der Gesellschaft. Natürlich kam das vor. Johannes 8 ist ein Beispiel davon. Aber nein, der Ehebruch, wovon hier die Rede ist, ist, dass die Nation, die Juden, von Gott fremdgegangen waren. Diese Art von Fremdgehen wird im Alten Testament immer wieder angesprochen. Sie waren ihrem Gott nicht treu. Und deshalb war das Geschlecht sozusagen ehebrecherisch, sündig. Wenn man aber über seine Sünde trauert, wenn man sich seiner Sünde schämt, dann wird man getröstet werden. Matthäus 5, Vers 4. Wir haben Schande verdient. Er hat nichts getan, wessen er sich schämen müsste. Nun, Paulus sagte auch in Römer 1, 18, dass er sich des Evangeliums nicht schämt. Und er verbringt dann Kapitel 1 bis 11 auf jeden Fall in der Darlegung der Gerechtigkeit, die ein Mensch bekommen muss. Wie bekommt man die Gerechtigkeit Gottes? Heutzutage schämen sich viele Theologen, Prediger, angeblich Christen davor zu sagen, dass der Mensch in seiner Natur sündig ist. Nicht nur in seiner Sünde, in seiner Natur, auch in seinen Taten. Und dass der Lohn der Sünde der Tod ist. Dass es eine ewige Strafe gibt, die verdient ist. Man schweigt diese Dinge still. Man redet nicht mehr so sehr von der Sünde. Man predigt nicht von der Gerechtigkeit Gottes oder von dem Zorn, von einem erbosten Gott, der als gerechter Richter die Menschen für ihre Sünden bestrafen müsste, und zwar ewig. Und von der Gerechtigkeit Jesu Christi, der stellvertretend für die Menschen sein Leben am Kreuz gebüßt hat, gegeben hat. Nein. Man zieht sich zurück von dieser Lehre und predigt ein falsches Evangelium. Ein verwässertes, das auch keine gute Botschaft ist, denn die Elemente fehlen, die notwendig sind, die dazu gehören. Also jemand, der sich des Evangeliums schämt, nimmt Abstand von dem, was ihn heilen kann, was ihn retten kann. Das ist doch kein gläubiger Christ. Der müsste zu den Wahrheiten des Evangeliums stehen. Also, was ich hoffentlich zu Genüge betont habe, ist, dass in erster Linie das sich Jesu schämen, etwas ist, was ein Ungläubiger tut. Und dennoch ist ein Christ zu Zeiten der Anfechtung dazu imstande. Aber was ich auch sagen will, und bitte lasst das euch klar hören, Furcht vor dem Zeugnis geben ist nicht gleich verloren sein. Es gibt vielleicht Menschen, die hier ihre Not haben. Wer hat es nicht? Es gibt einen Ray Comfort, der seit mehr als 50 Jahren auf die Straßen gegangen ist und mit den Menschen unter vier Augen gesprochen hat, manchmal unter sechs Augen, und spricht zu ihnen über den Herrn und über das Evangelium. Und Kevin hat mir davon berichtet, Kurt Cameron, glaube ich heißt er, ist der, der jetzt verfilmt. Ray Comfort macht so Vlogging. Er bittet die Menschen, darf ich mit dir über das Leben nach dem Tod reden? Wenn sie sagen, ja, du darfst das, ich weiß nicht, ob sie unterschreiben, aber dann darf er sie zeigen. Und Kurt Cameron verfilmt das und sie wissen, dass sie verfilmt werden und reden mit ihm darüber. Und er macht das wirklich wunderbar. Also wow, es ist sagenhaft, wie er mit den Menschen über den Herrn spricht und zu sprechen weiß. Aber denkt ihr, dass es Kurt Cameron und dass es Ray Comfort anders geht als dir und mir? Bevor sie hinausgehen, um mit den Menschen zu sprechen, reden sie miteinander. Jetzt geht's wieder los. Ach Mann, geht's dir genauso wie mir? Ja, ja. Und also es ist nicht einfach, es ist nicht easy, okay? Aber sich davor zu fürchten, Menschenfurcht zu haben beim Zeugnisgeben, bedeutet aber nicht, dass du nicht gläubig bist. Und sagen wir, du würdest eine Möglichkeit verpassen, Zeugnis zu geben. Du hast gesündigt, das macht dich aber nicht zu einem Ungläubigen. Das macht nicht, dass du verloren bist. Dein Heil hängt nicht davon ab, dass du furchtlos Zeugnis gibst. Damit will ich aber nicht sagen, dass wir nicht mehr Zeugnis geben wollen. Wir wollen das doch, wir beten dafür. Aber ich wollte nur sagen, hey, wenn es dir schwer fällt, heißt das aber nicht, dass du kein Kind Gottes bist. Wer ist für die Menschen Furcht anfällig? In Matthäus 26 lesen wir davon, in den Versen 31 bis 35, Matthäus 26, die Verse 31 bis 35, ihr werdet in dieser Nacht alle an mir Anstoß nehmen. Denn es steht geschrieben, ich werde den Hirten schlagen und die wer? Die Schafe. Das waren Schafe. Und die Schafe der Herde werden sich zerstreuen. Aber nachdem ich auferweckt worden bin, will ich euch nach Galiläa vorangehen. Da antwortete Petrus und sprach zu ihm, wir haben hier dieses Fallbeispiel. Petrus. Er sprach zu ihm, wenn auch alle an dir Anstoß nehmen. Wow, was er sich erlaubt. Vor den anderen sagt er, ja, das könnte ich mir schon denken von den anderen, aber von mir nicht. Wenn auch alle an dir Anstoß nehmen, so werde doch ich niemals Anstoß nehmen. Jesus spricht zu ihm, wahrlich, ich sage dir, in dieser Nacht, ehe der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Petrus spricht zu ihm, und wenn ich auch mit dir sterben müsste, werde ich dich nicht verleugnen. Und er war nicht allein. Ebenso sprachen auch alle Jünger. Was verstehst du darunter, Anstoß zu nehmen? Also ich würde sagen, hast du damit ein Problem, wenn jemand mit etwas ein Problem hat oder mit einer Person? Später in der Nacht hatte Petrus mit Jesus ein Problem. Versteht ihr, was ich meine? Ja? Hast du mit mir ein Problem? Also, welche Gegenmittel gibt es gegen die Versuchung, an Jesus Anstoß zu nehmen? In dieser Stelle, in Vers 41, heißt es, wacht und betet, damit ihr nicht in Versuchung fallt. Petrus hatte schon ein Problem. Jesus sagte, wacht und betet, aber er schlief ein, die anderen auch. Welche anderen menschlichen Faktoren können beim Anstoßnehmen eine Rolle spielen? Lukas 22, Vers 45 erklärt, warum sie eingeschlafen waren. Es hieß, schlafend vor Traurigkeit. Jesus hatte so oft und so sehr betont, dass es demnächst in den Tod gehen würde. Sie waren traurig. Es ging nicht so, wie sie es sich gehofft hatten. Sie dachten, wir sind nah dran, bald werden wir seine Minister sein in seinem Reich. Und auf einmal nicht. Traurig waren sie. Und wenn man depressiv ist und traurig, so schläft man manchmal zu viel. Was gibt es noch für Möglichkeiten? Den Stolz habe ich schon erwähnt. In 1. Korinther 10, Vers 12 heißt es darum, wer meint, er stehe, der sehe zu, dass er nicht falle. In Sprüche 11, 2 und Sprüche 16, 8 stehen die folgenden Worte. Auf Übermut folgt Schande, bei den Demütigen aber ist Weisheit. Und Stolz kommt vor dem Zusammenbruch und Hochmut kommt vor dem Fall. Hat es dem Petrus an Bereitschaft gefehlt? Nein. Vers 35, Vers 41 da in Matthäus 26. Er war bereit, für den Herrn zu sterben, sagte er. Der Geist war auch willig, sagte Jesus. Aber das Fleisch war schwach. Wisst ihr, als Christen, dein Geist ist willig. In Römer heißt es, das, was ich tun will, das tue ich nicht. Das, was ich nicht tun will, das tue ich doch. Also ein Christ will das Richtige. Du willst zum Herrn stehen. Du willst Zeugnis geben. Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Und Gegenmittel ist Beten und Wachen. Wachen heißt nicht nur wach bleiben, aber die Gefahr erkennen. Ausschau halten nach der Gefahr. Nun, die kostbare Seele ist gefährdet. Deine und meine. In Sprüche 26 steht, die ehebrechische Frau sucht die kostbare Seele. Deine Seele ist kostbar. Deine Seele ist für den Teufel etwas wert. Deshalb trachtet er dir nach der Seele. Der kriegt sie nicht. Wenn du gläubig bist, kriegt er dich nicht. Er sucht es bei Hiob. Er sucht es bei Petrus. In Lukas 22 steht: Simon, Simon, siehe, der Satan hat euch begehrt, um euch zu sichten wie den Weizen. Ja, heutzutage heißt sichten, betrachten. Aber sichten ist wie sieben und nicht sechs, sieben, acht. Sieben, ein Sieb. Also da schüttelt man und das Kleinere fällt durch. Okay, Sieb. Satan hat deiner begehrt oder euch begehrt, um euch, nicht nur Petrus, sondern auch die Jünger, die anderen, zu sichten wie den Weizen. Ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhöre, zu Ende neige, wie die Sonne, wenn das Geld auch zu Ende neigt oder Lebensjahre zu Ende neigen. Und wenn du einst umgekehrt bist oder zurückgekehrt, wenn du dich wieder drehst, so stärke deine Brüder. Satan hat danach einen Verlangen, dass unser Glaube aufhöre, sprich, dass wir uns von Gott lossage. Das ist geistliche Depression. Anstatt großen, starken Glauben zu haben, haben wir einen schwachen Glauben. Satan wünscht sich, es würde endgültig sein, aber Matthäus 24,24 sagt uns, wenn es möglich wäre, würde er die Auserwählten verführen. Gemeint ist, es ist nicht möglich. Aber er wünscht sich, es wäre. Er wollte Simon Petrus wie den Weizen sichten. Er wollte die Fremdkörper von dem Weizen, Spreu vom Weizen trennen. Sicherlich hofft Satan darauf, dass mit Petrus dies geschieht, dass er aus der Menge der Jünger, aus der Menge der Gläubigen entfernt sein würde. Wohlgemerkt ist das in der Zeit vor der Gemeinde. Und trotzdem hat der Herr gesagt, nein, ich habe für dich gebetet. Hey, wunderbar, super, für Petrus. Aber hat das für uns irgendeinen Trost? Der Herr hat für Petrus gebetet, aber betet der Herr denn für uns? Ja oder nein? Okay, ich sehe, ja, ich höre auch, ja und sehe nicken. Okay, das stimmt. In Johannes 17,9, in diesem hohen priesterlichen Gebet hat der Herr für uns gebetet. Es heißt, ich bete nicht für die Welt, sondern für die, welche du mir gegeben hast, weil sie dein sind. In den Versen 14 und 15, ich habe ihnen dein Wort gegeben und die Welt hasst sie, denn sie sind nicht von der Welt, gleich wie auch ich nicht von der Welt bin. Und in Römer 8, 27 heißt es, er tritt für die Heiligen ein. In Römer 8, 34, der ist zur Rechten Gottes, der tritt auch für uns gegenwärtig ein. Hebräer 7, 25, für die, die durch ihn zu Gott kommen, für sie lebt er immer, um für sie einzutreten. Ja, er betet für dich. Jetzt betet er für dich. Auch, dass dein Glaube nicht aufhöre. Nun, natürlich denkt man, ja, okay, kann ein Christ verloren gehen. Aber der Herr betet für uns, dass das nicht passiert. Ich glaube, dass der Vater ihn auch erhört. Menschlich betrachtet war Petrus sehr mutig. Er ist als Einziger aus dem Schiff gestiegen und auf das Wasser zum Herrn gelaufen. Er ist derjenige, der im Garten mit dem Schwert einem das Ohr abschlug. Und dennoch leugnete er kurz darauf, dass er Jesus kennen würde. Um den Herrn aber mutig zu bezeugen, bedarf es mehr als nur einen starken Willen. Mehr als Willenskraft. Mehr als Entschlossenheit. Was bedarf es? Kai hat darauf Bezug genommen. Ihr werdet Kraft empfangen, nachdem der Heilige Geist auf euch kommt. Apostelgeschichte 1,8. Wir haben den Heiligen Geist. Es heißt nicht, wenn ihr Vollgeistes seid, sondern wenn der Heilige Geist auf euch kommt. Ihr habt den Heiligen Geist und ihr seid imstande, für ihn Zeugnis zu geben. Noch mehr, als es die Jünger waren. Wenn wir nicht aufpassen, könnte unser Glaube zu Ende neigen. Der Herr betet aber, dass das nicht der Fall sein wird. Und er spricht davon, dass wir umdrehen. Ein ganz normales Wort. Wir drehen uns um. Wir haben zu sehr die Menschen vor Augen gehabt und wir drehen uns wieder zum Herrn. Ich glaube nicht, dass es heißt, dass man erneut errettet wird, aber man dreht sich von der Sicht zum Herrn hin. Sohn des Jonas, liebst du mich mehr als diese? Das letzte Kapitel in Johannes. Ja, wir brauchen den Heiligen Geist, aber wir brauchen wieder hergestellt zu werden und in den Dienst gestellt. Wenn du dich umgedreht hast, stärke deine Brüder. Und okay, liebst du mich? Ja, ich liebe dich. Okay, füttere die Schafe, weide die Lämmer. Jesus stellt ihn wieder in den Dienst und obwohl er auf die Nase gefallen war, konnte er wieder in den Dienst gestellt werden. Er musste natürlich seine Sünde bekennen. Und in 1. Johannes 1,9 heißt es, wenn wir unsere Sünden bekennen, bekommen wir die Reinigung. Wenn wir Psalm 51 uns anschauen, wo David so sehr gesündigt hatte, heißt es, stelle mir wieder die Freude her, ich werde die Gottlosen, die Abtrünnigen lehren. Die Reinigung von der Sünde hängt mit der Freude am Herrn zusammen. Und die Freude am Herrn hängt eng zusammen mit dem Zeugnisgeben, mit dem Belehren der sündigen Menschen. Ja, also wenn du gesehen hast, ich habe Menschenfurcht gehabt. Ich hätte den Herrn bezeugen sollen. Ich habe es nicht gemacht. So bekenne das dem Herrn. Danke ihm für die Gabe des Heiligen Geistes. Lass dich wiederherstellen, beteure ihm deine Liebe und lass dich von ihm gebrauchen. Nun, leider kam es dazu, dass Petrus nicht nur zu dieser Zeit in seinem Leben Menschenfurcht hatte. Er hatte Gemeinschaft gehabt mit den Christen aus dem Nichtjudentum in Antiochien, in Galater 2. Dann kamen aber Christen aus dem Judentum, aus Jerusalem, nach Antiochien. Und was machte Petrus? Er nahm Abstand, sonderte sich ab von den Christen aus dem Nichtjudentum. Und Paulus, als er das gesehen hat, sagte, das geht überhaupt nicht. Aber die Menschenfurcht hatte selbst bei einem Apostel so eine, ja, das war für ihn ein Problem. Und er übte einen schlechten Einfluss aus auf Barnabas und auf die Christen aus dem Judentum, die in Antiochien wohnsässig waren. Paulus sagte, Menschenfurcht kann einen schlechten Einfluss auf andere haben. Also, was ich euch und mir auch sagen möchte in dieser Botschaft ist, Brüder und Schwestern, bitte zweifelt nicht unbedingt euer Heil an dafür, dass euch das zu Jesus stehen manchmal schwer fällt. Ja, ein Christ bekennt sich zum Herrn. Das ist der Regelzustand, der Normalzustand. Aber wir sind sündig. Und jede Sünde, die ein Ungläubiger tun könnte, dazu sind wir auch in der Lage. Erkenne das, nehmt zur Kenntnis, Willenskraft allein wird es nicht bringen. Also nein, wir brauchen mehr. Wir brauchen den Beistand des Heiligen Geistes. Wir brauchen ein reines Gewissen. Erkennt, Menschenfurcht ist selbst für gestandene Christen oft ein Problem. Wenn wir das wissen, dann werden wir nicht immer gleich sagen, oh, bin ich überhaupt errettet? Hey, Petrus hatte damit Probleme, wie viel mehr auch wir. Also nehmt das zur Kenntnis, macht das dann zum Gebetsanliegen. Herr, ich brauche deine Hilfe. Ich kann es nicht alleine machen. Aber du kannst mir helfen, du kannst mich mutig machen. Lasst uns ihn jetzt auch darum bitten. Und bevor wir beten, gibt es dann hier vielleicht irgendjemand, der sagen würde, aber ich habe mich von Jesus distanziert. Ich habe mich bewusst von seiner Person, von seinem Kreuz, von seinem Evangelium distanziert. Ich habe Abstand gehalten, bewusst von ihm. Ich habe mich nicht zu ihm bekannt. ich bin noch kein Gläubiger an Jesus, dann kannst du, wenn wir beten, das zu Gott sagen und sagen, Herr, ich erkenne, dass ich nicht ein Christ bin, aber ich möchte mich ab jetzt zu dir bekennen. Wenn dieser Gottesdienst vorbei ist, werde ich irgendjemandem davon erzählen, dass ich jetzt auch an Jesus glaube. Aber wenn du ein Kind Gottes bist, dann bitte Gott erstens um Vergebung, bitte ihn dann auch um Hilfe, dass es zukünftig nicht der Fall sein wird, sondern dass Gott groß sein wird und die Menschen klein. Biete dich dem Herrn an, von ihm gebraucht zu werden, anderen Menschen von ihm zu erzählen. Ich denke, das ist ein Gebet, das er gerne erhört. Okay, lasst uns beten. Herr, danke, dass wir dieses Thema betrachten konnten. Danke, dass du verstehst, dass wir noch Staub sind. Du weißt, wie wir geschaffen sind. Wir sind schwache Menschen. Und selbst die, die Glaubenshelden sind, sind manchmal schwach. Und wir bitten, dass du uns hilfst und stärkst und dass du den Ruhm dafür bekommst. Ja, mögen mehr Leute, Herr, zu dir finden dafür, dass du uns in dieser Sache stärkst, dich groß vor Augen haben und die Menschen nur sehr klein im Verhältnis zu dir.